Sommerbibelschule 2026. Es geht weiter im 1. Korintherbrief. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch. Dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch 2 Wochen lang die Predigten der Sommerbibelschule 2026 präsentieren.
Und es ist wichtig, dafür aufzustehen. Nicht einfach es zu schlucken oder es wegzuwischen oder zu sagen, ach, was soll das? Lass ihn doch anders denken. Es gibt eben auch Sachen, die sind vielleicht zweitrangig. Ich habe es mal so beschrieben, da stehen wir. Da beschreiben wir vielleicht als Gemeinde bei uns zu Hause, hey, das ist unser Standpunkt. Aber du hast vielleicht einen anderen Standpunkt an der Stelle, den du auch mit der Bibel gut begründest. Und ich würde sagen, ich kann dich stehen lassen an der Stelle. Nicht stehen lassen im Gespräch oder so ähnlich, ja, bei dem anderen Punkt auch, aber sondern ich kann das aushalten, dass einer einen anderen Standpunkt hat. Es sind irgendwie Lehren, die mit Gemeindepraxis zu tun haben, mit dem, wie ihr Gemeinde lebt, ja, wo es wichtig ist, dass man vor Ort so einen Konsens hat und einfach sagt, jo, so handhaben wir das. Vielleicht, dass die Gemeinde geleitet wird, wie das genau aussieht, vielleicht auch die Form der Taufe, wie getauft wird, verschiedene andere Fragen. Und ich glaube, da brauchst du viel Weisheit und auch einen respektvollen Umgang miteinander. Es ist tatsächlich ein Bereich, wo ich manchmal den Eindruck habe, dass wir als Christen uns gut gegenseitig auch, entschuldigt den harten Ausdruck, verteufeln können. Aber ich glaube, es könnte auch anders gehen. Es gibt Lehren, die sind vielleicht, das sind die Streitvermeider, ja, sowas, was wir gestern hatten, aus meiner Sicht zumindest, ja, wo man sagt, okay, also ja, kann ich stehen lassen, ist völlig in Ordnung. Das ist wichtig, das hat mit Theologie zu tun, gar keine Frage. Da ist auch Raum für Diskussion, aber wir können einander stehen lassen. Wir werden es auch aushalten in einer Gemeinde miteinander. Und ich fand den Punkt richtig spannend gestern. Beide haben gesagt, solange da nicht angefangen wird zu missionieren. Und ich sage, so musst du denken, sonst liegst du komplett falsch. Aber darüber zu reden, sich auszutauschen, vielleicht auch über Details so der Endzeit, ja, wann jetzt genau Jesus wiederkommt, da meine ich kein Datum oder so ähnlich, aber in welcher Abfolge, wo das wie passieren wird. Ich kenne Geschwister in meiner Gemeinde, das halte ich gut aus, dass die vielleicht anders sehen als ich und es ist in Ordnung. Können wir uns stehen lassen und können drüber reden, aber wir müssen uns deswegen nicht trennen. Weil wir beide grundlegend fest davon ausgehen, Jesus kommt wieder und das ist felsenfest und klar. Da sind wir eins. Aber da vielleicht nicht an allen Stellen. Es braucht viel Demut, viel Lernbereitschaft an der Stelle. Die Offenheit, sagen zu können, yo, meine Erkenntnis ist durchaus bruchstückhaft. Und dann gibt's vielleicht auch noch eine 4. Kategorie. Ich habe sie mal mit Meinungen, Ansichten, vielleicht auch mit Gewissensfragen überschrieben, wo ich denke, da könnten wir einfach auch gelassen zusammenstehen. So nebensächlich an vielen Stellen. Da geht's vielleicht eher um Vorlieben, um Prägung, persönliches Gewissen, Freiheit. Es braucht eine Haltung, die von Weite und Gelassenheit und von Großzügigkeit auch geprägt ist. Wie war das jetzt nochmal genau mit den Musikinstrumenten im Gottesdienst? Wie war das mit Wein oder Saft beim Abendmahl? Und ich weiß, könnte sein, dass du jetzt zuckst und denkst, soll ich jetzt schon aufstehen? Muss ich jetzt schon kämpfen? Lass uns nachher gerne drüber reden. Vielleicht würdest du sagen, hey, das ist doch 2., 3., 1. Kategorie. Es ist ein Werkzeug, was ich euch vorstellen möchte und was durchaus eine Hilfe sein kann, zu überlegen, wie ist das denn mit den Wahrheiten, die wahr sind, aber die nicht alle zentral sind? Dabei gibt es eine Herausforderung aus meiner Sicht. Das hat mit unseren Vorlieben zu tun. Wir neigen manchmal dazu, unsere Vorlieben, unsere Prägung, unsere Traditionen, unsere Sichtweisen zu biblischen Geboten zu machen. Wir springen vielleicht von Kategorie 4 nach Kategorie 1. 2 Gedanken dazu. Ich möchte dich dazu einladen, zu einer theologischen Demut, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, keine Ahnung, ob es den Begriff gibt. Hier habe ich einfach Demut geschrieben, weil sie uns hilft, irgendwie gesund mal zu reflektieren für uns selber, wie stehe ich eigentlich an der Stelle, um gesunde Überzeugungen aufzubauen. Denn eine Frage, die ich mir stellen kann, durchaus ist, Geht es jetzt hier um biblische Aussagen oder geht es um meine Auslegung? Ist das nicht dasselbe? Manchmal schon, oder? Aber vielleicht gibt es beim anderen auch eine kleine andere Auslegung. Und ich frage mich, ich will mich fragen, wie ist das eigentlich mit meiner Auslegung? Neige ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht dazu, sie mit der Bibel, mit dem Wort Gottes gleichzusetzen? Ja, ich will gute biblische Auslegung haben. Ich möchte dafür einstehen, ich möchte dafür kämpfen, ich möchte darum ringen, gar keine Frage. Ich möchte auch mit anderen darum ringen, auch keine Frage. Aber ich will auch lernen, nicht gleich den anderen in seiner Treue dem Wort Gottes gegenüber in Frage zu stellen, sondern auch zu sehen, ah, der winkt ja genauso. Ja, vielleicht sind wir da nicht in allen Dingen gleich. Und ich möchte vorsichtig sein. Ich möchte überzeugt sein, ja, aber auch vorsichtig sein, meine Auslegung nicht gleichzusetzen mit dem Wort Gottes. Und die Frage einer reflektierten Theologie, ob ich unterscheide zwischen zentralen und nicht zentralen Lehren. Wenn wir mal ehrlich sind, keine Ahnung, ich stehe jetzt einfach mal 80% in den Raum, ich könnte mir auch was anderes sagen, 80% dessen, was das Wort Gottes sagt, sind relativ klar. Und das kostet so 20% an Kraft in den Diskussionen, die stattfinden. Aber es gibt 20%, die sind vielleicht nicht so ganz klar und für die verschwenden wir durchaus manchmal 80% unserer Kraft in Gemeinden, weil wir kämpfen, weil wir ringen. Vielleicht kann ich mich ja auch da mal fragen, ist diese Frage, auf die ich gerade bis zum Blut vielleicht kämpfen möchte, ist es wirklich eine zentrale oder ist es vielleicht nicht so eine ganz zentrale Frage? Ich möchte auch da Demut lernen, Langmut im Ringen um solche Lehrfragen, aber auch im Aushalten von unterschiedlichen Sichtweisen, gerade in solchen nicht zentralen Fragen. Ich glaube, wir benötigen das. Zumindest sage ich das mal von mir. Ich benötige das, diese Reflexion, meiner Auslegung, meiner Theologie. Man könnte auch noch mehr Sachen reinbringen. Ich könnte auch über Persönlichkeit reden, was deine Persönlichkeit eigentlich damit zu tun hast, wie du Bibel verstehst und vielleicht auch Tradition, aber das spare ich mir an der Stelle. Einheit gibt es durch Christus. Er gibt uns Sicherheit. Es sind nicht unsere Vorlieben. Es ist nicht unsere Prägung. Es ist nicht unsere Tradition, die für Sicherheit sorgt. Manchmal machen wir sie zum Fundament unserer Sicherheit. Und ist ja klar, wenn dann einer kommt, dagegen tritt, dann fängt alles an zu wackeln. Und ich denke, wow, das wird jetzt hart hier. Aber wenn Christus mein Fundament ist, dann können bei nicht zentralen Sachen durchaus auch mal gerüttelt werden. Ich werde es aushalten, weil er mir Sicherheit gibt. Und von daher habe ich noch ein paar Fragen für dich mit, die dir vielleicht helfen, das ein oder andere ein bisschen einzuordnen. Man kann durchaus darüber nachdenken, ob die Lehre, um die es da geht, das Evangelium berührt. Oder anders formuliert, wenn diese Lehre, die da im Raum steht, falsch wäre, wäre das Evangelium immer noch dasselbe? Also betrifft es dieses Herz des Glaubens? Geht es um das Zentrum, das Evangelium im Kern? Die Bibel trennt an der Stelle sehr, sehr deutlich und sagt, ein anderes Evangelium, sagt Paulus, never ever. Auf gar keinen Fall. Das nicht. Nee, das geht nicht. Bei innerchristlichen oder bei, ja doch, bei Streichfragen, die so innerhalb der Christenheit vorkommen, Römer 14, da ist es irgendwie was anderes. Aber das ist eine Frage, die man sich mal stellen kann an der Stelle. Und wenn ich dann Sachen vielleicht unter die Lupe nehme, ich habe eben von der Auferstehung Jesu geredet, dann würde ich sagen, ja, die hat sehr wohl damit was zu tun. Die berührt nicht nur das Evangelium, sie ist wesentlicher Teil davon. Wann jetzt genau die Entrückung stattfindet, ist da vielleicht nicht ganz so entscheidend an der Stelle. Zweitens, wie klar spricht die Bibel eigentlich über diese Lehre? Ist das so eine Hauptaussage, ja, die sehr häufig vorkommt oder eine Schlussfolgerung aus verschiedenen Bibelstellen? Ist das eigentlich mehr so Interpretation von bestimmten Aussagen oder ist das sehr eindeutig? Die Bibel kennt es auch. Lehren, die sehr eindeutig und klar sind, aber eben die schwierigen Stellen auch. Nicht alles ist eindeutig, gleich, klar ist klar. Kann sich ja mal fragen, wird es eigentlich häufiger gelehrt? Kommt es häufiger in der Bibel vor? Vorsicht, das sind keine absoluten Aussagen. Ich weiß, dass es auch Aussagen in der Bibel gibt, die sehr selten gelehrt werden und trotzdem sehr elementar und fundamental sind. Ja, also bitte jetzt hier nicht so absolut hinstellen. Aber was ist denn eigentlich zum Beispiel auch Thema eines Textes? Ja, manchmal picken wir so die Nebenthemen, Randthemen raus, machen sie zum Hauptthema und sagen, ist doch klar, ist klar. Ist das eindeutig oder umstritten? Man kann ja auch durchaus mal in die Kirchengeschichte gucken. Wie haben denn Christen im Laufe der Zeit darüber nachgedacht? Haben vielleicht andere treue Christen, treue Jesus-Nachfolger die Bibel hier auch schon unterschiedlich verstanden? Es ist eine Frage, die Demut fördert, wenn ich sie mir stelle. Welche Auswirkungen drittens auf andere Lehren hat denn diese Lehre? Verändert sie etwas von dem, wie ich Gott kenne, wie ich Jesus nachfolge oder Gemeinde lebe? Weil Wahrheit in der Bibel ist nie nur so eine Theorie, so irgendwie Gelaber, sondern es hat wesentlich mit Leben zu tun. Aber dann hat nicht jede Wahrheit den gleichen Radius in dem, wie sie anderes betrifft. Es gibt Lehren, die werden das, was meine Gottesbeziehung angeht, wie ich Jesus nachfolge, irgendwie gar nicht berühren. Und andere schon sehr stark. Welche praktischen Folgen hätte es also, wenn ich an der Stelle meine Meinung ändere? Kippt dann wirklich was? Oder ist es vielleicht gar nicht so wesentlich? Und wie eng hängt diese Lehre mit anderen Lehren zusammen? Klingt so ein bisschen ähnlich wie das, was wir gerade eben hatten. Also ist sie ein Teil des Fundaments oder ist sie ein Baustein davon? Ein Fundament, ja, ist wichtig zum Bauen. Tragende Wände, Innenausstattung, Deko, das gehört alles zu einem Haus, ja. Aber nicht alles davon trägt das Haus. Und vielleicht ist es bei manchen Lehren, oder nicht nur vielleicht, es ist mit manchen Lehren ganz ähnlich. Die einen dienen dem Fundament, die anderen dienen eher dem, wie darauf gebaut wird. Nicht jede Lehre ist ein tragendes Fundament. Und fünftens, welche Art von Gemeinschaft ist von dieser Lehrfrage eigentlich betroffen? Welche Form von Einheit ist also trotz der Unterschiede, die da sind, möglich? Das ist irgendwie gut, um nicht ständig irgendwelche unnötigen Lager zu bilden. Kann ich einfach trotzdem mit jemandem gemeinsam Christ sein, auch wenn wir da anders denken? Können wir vielleicht, hab's eben angedeutet, dritte Kategorie, kann ich trotzdem mit ihm die gleiche Gemeinde besuchen, weil das einfach, ja, wir können uns da stehen lassen. Können wir gemeinsam dienen und gemeinsam an Gottes Reich mitwirken? Kann ich mit jemandem einfach ganz entspannt unterschiedlicher Meinung sein? Oder steht da viel mehr auf dem Spiel? Die Bibel unterscheidet zwischen der Einheit im Evangelium, in der Erkenntnis des Sohnes Gottes, der Einheit im Glauben, aber auch der Freiheit in vielen anderen Fragen. Und wie wir mit Freiheit umgehen, das haben wir die Woche auch gelernt. Auch spannend. Ja. Das hat auch viel mit Liebe zu tun. Aber eben auch mit klaren Grenzen, wenn es um ihre Lehre geht. Einheit ist sehr real, aber sie ist nicht grenzenlos. Und man kann sich darüber durchaus mal Gedanken machen. Also betrifft es das Herz des Glaubens, diese Frage, um die es da gerade geht. Wie klar lehrt die Schrift das Ganze? Was verändert diese Lehre ganz praktisch? Wie grundlegend ist sie? Und welche Form von Einheit ist trotz der Unterschiede an der Stelle möglich? Fragen, die helfen können, und ich glaube, man könnte noch viel mehr aufstellen, das vielleicht mal ein bisschen zu sortieren an der einen oder anderen Stelle und daraus dann auch zu überlegen, okay, wie will ich denn jetzt reingehen an diese Diskussion, die da vielleicht ansteht? Brauchst vielleicht ein bisschen mehr Weite und Großzügigkeit oder brauchst ein bisschen mehr Mut und dass ich dafür aufstehe? Fragen, die dabei helfen, die Wahrheit einer Lehre ernst zu nehmen und zugleich ihre angemessene Bedeutung für Glauben, Gemeinde und auch für das Miteinander einzuordnen. Und wir gründen uns dabei auf die Bibel. Sie lehrt uns nicht nur, was wahr ist, sondern auch, wie zentral etwas ist. Klar es ist, wie es sich auswirkt und wie wir damit umgehen. Ich habe unten drunter geschrieben, nicht Gleichförmigkeit macht die Gemeinde stark, sondern die gemeinsame Ausrichtung auf Christus. Es geht ja gar nicht darum, bis ins Letzte überall wie in einer Uniform komplett gleich zu ticken. Sondern ich glaube, dass der Geist Gottes uns eine Einheit schenkt, die durchaus in der Lage ist, das auch auszuhalten, weil sie auf einem festen Fundament steht, auf Christus. An dem ist nichts zu rütteln. Christus als Zentrum, das Evangelium als Korrektiv, eine Klarheit im Zentrum und viel Demut auch am Rand vielleicht, da wo es weniger damit zu tun hat. Für Einheit hat Jesus alles gegeben. Das Evangelium sagt, Gott hat einen Leib geschaffen, Epheser 2. Christus hat Juden und Heiden zu einem Leib gemacht. Der Geist Gottes hat diese Einheit gewirkt, Epheser 4, Vers 3. Und wir sollen sie bewahren. Kleine Nebenbemerkung, das Schöne ist, wir müssen sie nicht produzieren. Wir müssen sie nicht herstellen. Wir dürfen sie am Laufen halten. Wir dürfen sie bewahren, wie etwas unglaublich Wertvolles. Wir dürfen einstehen, wir dürfen kämpfen für Einheit. Wir müssen nicht für Einheit kämpfen, damit Gott uns annimmt, sondern wir haben Einheit von ihm geschenkt bekommen. Und die dürfen wir bewahren. Wir kämpfen aus dieser Einheit heraus, die Christus geschaffen hat. In dem Bewusstsein, dass er den Preis bezahlt hat, weil sie ihm unendlich kostbar ist. Und er hat es gewirkt, er hat dieses Wunder der Einheit gewirkt, damit Menschen, die sonst nicht miteinander klarkommen, und das ist mit den Juden und den Heidenchristen durchaus manchmal schon ziemlich heikel. Und vielleicht kennst du ähnliche Beispiele aus deiner Gemeinde, wo du sagst, wow, im Kaninchenzuchtverein oder im Fußballverein hätten wir uns nicht getroffen. Aber hier in der Gemeinde sitzen wir plötzlich nebeneinander. Und man muss sich das durchaus immer mal wieder bewusst machen. Ja, unser Herr hat eine Einheit geschenkt. Wir hätten sie auch nicht auf die Reihe gekriegt, wir hätten sie nicht produzieren können, aber jetzt dürfen wir sie bewahren. Und sie ist ihm unglaublich wertvoll, dass ich mit dem Bruder und mit der Schwester gemeinsam dort sein kann, auch wenn wir uns sonst nie gefunden hätten. Wenn wir uns vielleicht sogar gegenseitig ablehnen würden und sagen würden, auf gar keinen Fall. Christus hat sein Leben gegeben für die Einheit seiner Gemeinde. Deshalb wollen wir nicht an irgendwelchen Zweitritt- oder viertrangigen Fragen das zerstören, was ihn alles gekostet hat. Also steht vielleicht gar nicht zuerst die Frage da, wofür kämpfen wir, sondern wofür hat denn Christus am Kreuz gekämpft? Er hat nicht für seine Meinung gekämpft, er hat für seine Gemeinde gekämpft. Er hat sein Leben gegeben, um aus so vielen unterschiedlichen Menschen, wie es sie nur gibt, eine Einheit zu machen. Einen Leib. Und deshalb, wenn wir kämpfen, kämpfen wir nicht um unseren Stolz, für unser Prestige, für unsere Lieblingslehren oder für unsere Prägung, für unsere Gemeinderichtung oder für sonst etwas, sondern wir kämpfen darum, die Einheit zu bewahren, die Christus bereits mit seinem Blut erkauft hat. Und deshalb treten wir ein für gesunde Lehre. Deshalb machen wir die Sommerbibelschule, weil es uns wichtig ist, gesunde Lehre weiterzugeben. Und wir setzen uns dafür ein, dass wir einander in Liebe begegnen. Weil die Einheit der Gemeinde genau davon lebt. Von gesunder Lehre, die dem Evangelium entspricht. Und von gelebter Liebe. Weil wir fest im Evangelium stehen, fest auf Christus stehen. Und er unser Herz und unsere Arme und Hände weit macht für das Miteinander. Wo neigst du vielleicht eher zum Extrem? Wo kämpfst du um Dinge, die nicht zentral sind? Oder vermeidest vielleicht aber auch Konflikte auf der anderen Seite, wo das Evangelium aber auf dem Spiel steht? Welche Lehrfrage fordert dich gerade heraus? Ist sie wirklich eine Frage des Evangeliums oder brauchst du da vielleicht mehr Demut und Lernbereitschaft? Und was wäre diese Woche, oder können wir vielleicht sagen nach der SOPS, ein konkreter Schritt, um Einheit zu fördern? Wo fällt dir vielleicht gerade jetzt eine Person ein, der du mit mehr Liebe, Geduld und Verständnis begegnen könntest, ohne die Wahrheit aufzugeben? Oder hat dir eine große Frage drunter geschrieben? Gibt es eine Lehr- oder Streitfrage, bei der ich tatsächlich neu lernen muss, mutig für die Wahrheit einzustehen oder demütig Unterschiede auszuhalten? Wie gesagt, nimm dir die Fragen gerne mit, wenn du magst. Kann man durchaus länger drüber nachdenken. Wünsche mir sehr, dass du das nicht vergisst. Kämpfen darum, die Einheit zu bewahren, die Christus bereits mit seinem Blut erkauft hat. Dafür kämpfen wir. Und wenn ihr heute Abend noch ein bisschen am Lagerfeuer euch austauschen wollt, habe ich euch noch ein paar allgemeinere Fragen mitgebracht. Welche Streitfragen hast du unter Christen erlebt? Könnt ihr auch mal reden über das, was einen verletzt hat, wo Spaltung da ist oder gewesen ist? Welche der 5 Fragen ist für dich eine Hilfe? Oder vielleicht auch gar keine Hilfe? Ja, also wo sagst du, hey, das ist ein Gedanke, über den sollte ich irgendwie nachdenken? Und warum? Ist auch mal schön, irgendwie darüber zu reden. Und was bedeutet es eigentlich für deine Gemeinde ganz praktisch, fest auf dem Evangelium zu stehen und weit miteinander zu sein? Wie erlebst du das in deiner Gemeinde? Was fällt dir vielleicht ein, wo ihr sagt, okay, da könnte man ja mal einen Schritt gehen? Teenies könnt ihr auch sagen, Teenie-Kreis, ja, oder im Gespräch mit Freunden, Jugendliche genauso. Manchmal hat man ja noch nicht so viel Einfluss auf das, was in Gemeinde passiert. Aber wo fällt uns das leicht, was hier steht, und wo fordert uns das heraus? Aber bitte vergesst bei all dem nicht, wir kämpfen darum, die Einheit zu bewahren, die Christus bereits mit seinem Blut erkauft hat.
Das war's für heute. Die Sommerbibelschule findet nächstes Jahr vom 8. bis 14. August in Volkenroda statt. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.